Ihr Lieben, ihr werdet Behind Science gleich von einem anderen Ort hören, denn diese Spezialfolge, die wir heute außer der Reihe mit euch teilen möchten, haben wir in Berlin aufgezeichnet beim Dokumentarfestival Doxumentale. Ihr hört gleich ein Gespräch, das ich, Marie, mit Kira Herf geführt habe. Sie ist eine Frau, die selber nicht die tollsten Erfahrungen in der Wissenschaft gemacht hat, trotzdem großer Fan von Wissenschaft ist und sich deshalb stark für bessere Arbeitsbedingungen und Strukturen einsetzt mit ihrem Verein Respect Science. Und unser Gespräch knüpft an die Geschichte von Sally Wright an. Die Leute, die vor Ort in dem Raum waren und uns zugehört haben, die haben vorher eine Dokumentation zu Sally gesehen. Aber wenn ihr die Geschichte von Sally Wright noch nicht kennt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, die letzte Folge Behind Science zu hören, denn auch da erzählen Luisa und ich Sallys Geschichte. Sally war die erste US-Amerikanerin im All, wurde dafür sehr gefeiert, aber welche Herausforderungen sie erlebt hat als Frau, die Astronautin werden wollte und welche Teile von ihrer Person sie aus dem Grund auch nicht teilen konnte, das erfahrt ihr in der Folge. Und jetzt geht's darum, wie es denn heute so aussieht. Der Ort, an dem das Gespräch stattfindet, ist eine Halle im Atelier Garden. Das ist im Stadtteil Neukölln in Berlin. Eine Location mit, würde ich sagen, so Industriehallen, so hat sich das ein bisschen angefühlt, aber mit ganz viel Grün vom Fenster. Kira und ich saßen in ganz gemütlichen Sesseln auf einer kuscheligen Bühne. Wenn euch interessiert, wie das genau aussah, gibt es übrigens auch einen Livestream, der aufgezeichnet wurde. Den findet ihr in unserer Beschreibung, aber ihr könnt auch einfach zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft.
Ich begrüße euch sehr zu einer Live-Spezialfolge von Behind Science. Wir haben neulich eine Mail bekommen, davon kann ich mal erzählen. Wir kriegen immer so Mails von Leuten, die halt zuhören. Und wir sind ja ganz offen für Feedback, aber da hat jemand geschrieben, es bringt nichts, wenn wir stärker über Frauen berichten würden oder berichten wollten, denn es gibt ja gar keine. Und ich freue mich, dass ihr euch jetzt schon gemeldet habt, weil scheinbar gibt es sie doch. Und Kira, du bist auch hier. Ich stelle dich jetzt mal vor. Kira Herf ist da. Du hast einen Bachelor in Physik und Philosophie an der Uni Göttingen gemacht und noch einen Master in Management und Data Science in Lüneburg. Und jetzt bist du aber IT-Projektleiterin und freie Moderatorin. Das heißt, wir können schon so ein bisschen raushören, du hast die Branche ein kleines bisschen gewechselt. Und wir knüpfen ja jetzt an dieses Screening an vom Film Sally. Sally Wright war die erste US-Amerikanerin im All. Sie ist sehr berühmt geworden, hat eine krass berühmte Geschichte. Viele Menschen haben auf sie geguckt. Sie hat ganz viel versucht zu bewegen. Das ist aber auch schon 40 Jahre her. Und ehrlich gesagt, in Deutschland ist dieses Thema Frauen im All noch so, die gab es quasi nicht. Das ist erst dieses Jahr passiert, dass Rabea Rogge mit der SpaceX im April, am 1. April, das war zum Glück kein Scherz, ins All geflogen ist, aber als Privatperson. Also scheinbar sind wir da irgendwie in Sachen Frauen und Forschung hinterher. Würdest du das bestätigen?
Ja, in Deutschland sind wir leider da sehr hinterher, auch im internationalen Vergleich. Ich muss sagen, ich wusste das davor schon, aber habe dann nochmal recherchiert und bin ein bisschen erschrocken über die Zahlen. Also wir liegen, was das wissenschaftliche Personal von Frauen angeht, deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Also ne, Länder wie Italien, Spanien, Portugal und Polen liegen deutlich über uns. Und auch wenn wir Promotionen von Frauen angucken, dann haben wir in Deutschland 46%. In den USA sind es 56% und der EU-Durchschnitt ist bei 48%. Das heißt, auch da sind wir ziemlich schlecht. Obwohl Deutschland ja eigentlich ein relativ großer Wissenschaftsstandort ist, ein relativ reich populiertes Land, viel ein großes Standing in der EU. Aber da sind wir noch nicht so dran. Wir unterhalten uns nachher über die Probleme dann noch. Ich glaube, das deutsche Wissenschaftssystem hat da an vielen Sachen zu knabbern. Und man kann aber sagen, um vielleicht die Good News rauszuheben. Es gibt in Deutschland auch Programme wie das ProfessorInnen-Programm, was Frauen unterstützt, ProfessorInnen zu werden. Und der Anteil dessen ist seit 1980 stetig gestiegen. Und es ist tatsächlich eine Taz-Meldung rausgekommen, ich glaube, die letzten Tage irgendwann. Und da wird auch erzählt, dass von 2021 auf 2024 der Anteil von Frauen in Führungspositionen im Wissenschaftssystem von 25% auf 35% gestiegen ist.
Das ist schön. Wir lieben Good News.
Ja, genau. Wir lieben Good News. Das muss man hier an der Stelle einmal sagen.
Aber trotzdem, auch mit dieser höheren Zahl, sind wir schon trotzdem im Durchschnitt und so weltweit.
Genau, also die Zahlen schlecht. Mit dem EU-Durchschnitt sind zwar von 2021. Mhm. Genau, und da lagen wir auf jeden Fall direkt drunter. Und was man halt in Deutschland vor allen Dingen auch immer noch sieht, das ist nicht nur in Deutschland so, es gibt ja den Begriff der Leaky Pipeline. Das bedeutet, Frauen werden ab bestimmten Bildungsstufen oder gehen ab bestimmten Bildungsstufen in der Wissenschaft.
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht hat ja auch jemand anders was Wissenschaftliches studiert. Also ich hatte so ein wissenschaftliche Nebenfächer und da waren eigentlich ehrlich gesagt ziemlich viele Mädels. Also das war so Ingenieurswissenschaften, da saßen viele Mädels dazwischen. Aber irgendwann, nachdem sie dann Bachelor, Master vielleicht gemacht haben, gehen die dann.
Genau, also so beim Studienabschluss sind Frauen und Männer gleich auf. Ich glaube, das ist auch allgemein Knowledge. Und bei den DoktorandInnen sind es dann auch nur noch 46%. Das hatten wir ja gerade schon gesagt. Und dann bei den ProfessorInnen...
Da muss man ja auch vielleicht, wer das System jetzt nicht so kennt, da hast du dann auch wirklich schon viele Jahre durchhalten müssen.
Ja,
ne?
Ja. Also hast du schon Bachelor, Master und DoktorandIn.
Und wir reden da über Jahre.
Halt. Genau, über Jahre. Und dann macht man Postdoc und ist noch weiter in der Wissenschaft. Und dann, um ProfessorIn zu werden, hat man ja nochmal viele Jahre auf dem Buckel. Nicht zu viele, weil wir haben jetzt Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Dann sind wir nur noch bei 29%. Und da sieht man halt, das ist eine große Frage, genau, zwischen Studienabschluss, Promotion und Professur passiert einiges. Und da können Frauen dann...
Wir wollen heute ein bisschen darauf gucken, was dazwischen denn passiert. Also was ist denn los, dass diese Frauen verloren gehen in der Wissenschaftswelt? Und vielleicht wundert ihr euch auch, warum sich Kira so gut damit auskennt. Sie hat vor 3 Jahren einen Verein mitgegründet, der heißt Respect Science. Und ihr beschäftigt euch ganz viel damit, was sind Anreize und irgendwie Andockmöglichkeiten für Menschen in der Forschung? Und was sind auch die Probleme? Deswegen kannst du noch ein bisschen genauer sagen, warum es für Frauen ausgerechnet so schwer ist.
Genau. Ja, um daran anzuschließen, an diesen Verein. Wir haben eine Umfrage gemacht 2022 mit knapp 3000 Befragten. Und da waren auch 60% der Befragten haben sich selber als weiblich identifiziert.
Und alles Menschen, die selber forschen.
Genau, es sind alles Menschen, die in den letzten 5 Jahren im deutschen Wissenschaftssystem geforscht haben. Also das war unsere Sache. Man muss dazu sagen, diese Umfrage ist nicht repräsentativ, weil wir nicht repräsentativ die Wissenschaftslandschaft in Deutschland abbilden konnten. Aber es ist ein Stimmungsbild. Und da würde ich gerne dran anknüpfen. Und wir haben gerade schon geredet über nach Promotion bis Postdoc, Professur. Kann man sich überlegen, was für ein Alter haben Frauen in dieser Zeit? Und es gibt ja dieses ganz klassische Argument, die werden dann Mama.
Ja.
Und dann ist das nicht mehr so attraktiv und dann gehen die halt. Und es geht mir ein bisschen auf den Keks, dieses Argument, weil nie darüber gesprochen wird, was es eigentlich heißt.
Dann ist es nicht mehr attraktiv. Die Arbeit, meinst du?
Beziehungsweise die Arbeitsbedingungen, die dann in der Wissenschaft sind. Und das Argument geht mir ein bisschen auf den Keks, weil nie darüber gesprochen wird, wie die Umstände eigentlich sind, in denen da geforscht wird. Und um aus dieser Umfrage ein bisschen genau aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also 50% von den Befragten bekamen ihre Arbeitszeit zu 100% vergütet. Das sind, 50% haben erstmal 100% ihre Arbeitszeit. Das heißt, die anderen 50% bekamen ihre Arbeitszeit.
Und das nicht komplett vergütet.
Genau, also nicht komplett vergütet.
Von den Menschen, die sich als weiblich bezeichnen?
Nee, von allen Befragten.
Von allen.
Von allen Befragten. Ne? Und 47% arbeiteten 50 oder mehr als 50 Stunden. Also knapp 50% haben eine über 50-Stunden-Woche. Und die Menschen, die gesagt haben, dass sie mehr als 50 Stunden arbeiten, haben zur Hälfte das Gefühl, den Anforderungen, die an sie gestellt werden, als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler nicht nachkommen zu können.
Oh Gott. So. Also sie müssten eigentlich noch mehr arbeiten, genau, das ist ihr Gefühl.
Absolut. So, das heißt, sie stehen die ganze Zeit unter Druck, so, und bei Frauen und nicht-binären Personen ist bei dieser Frage nach, hast du das Gefühl, den Anforderungen nachzukommen zu können, sogar der Trend noch mehr dahin, dass dieses Gefühl, ich kann dem nicht nachkommen, noch höher ist als bei den männlichen Befragten. Das heißt, ich stehe die ganze Zeit unter einem Druck. Und die Kirsche auf der Torte ist, dass die Arbeitszeit nicht mal erfasst wird an Universitäten. So. 70% haben angegeben, dass die Arbeitszeit nicht erfasst wird. So. Und dann hat man noch so tolle Sachen wie unverbindliche Versprechen. Ja, wenn die Mittel bewilligt werden, dann werden sie auch weiter beschäftigt. Und das haben 60% der Befragten auch gesagt. Jo, das kenne ich. Dass Versprechen gemacht werden, ne, wir wissen es auch nicht so richtig, aber ja, und dann können wir dich schon weiter beschäftigen, aber ich eigentlich gar keine Planungssicherheit habe.
Und das ist ja auch klar für alle, die in dem System arbeiten. Man hängt immer von so Mitteln ab, ne?
Genau.
Von Projektgeld.
Genau, Drittmittel nennt man die dann auch, die dann irgendwie über andere, ja, nicht über den Staat, sondern über die Privatwirtschaft oder andere Projekte eben dann gefördert würden, ne? Die Deutsche Forschungsgesellschaft zum Beispiel, so. Und dann wird unabhängig vom Geschlecht, ist dann das Ganze von diesen Arbeitsbedingungen, die ich da irgendwie habe, wird zu 75% darüber nachgedacht, das akademische System eigentlich zu verlassen. So, und in so einem Setting, Flinterperson oder Frau zu sein und dann auch noch ein Kind irgendwie zu haben und Care-Arbeit noch nebenher zu machen, also das muss man sich mal vorstellen. Und das ist manchmal so das, wo ich mir so denke, ja, Mutter zu werden ist eine Entscheidung, aber können wir auch darüber sprechen, in was für einem Rahmen man sich dazu entscheidet, Mutter zu werden?
Ja.
Und da haben wir halt auch die Pandemie zum Beispiel gesehen, die ein extremes Brennglas war, ne? Also gerade in der Pandemie wurde das nochmal viel krasser gesehen, wie doll Frauen, die auch noch Care-Arbeit zu Hause machen, darunter gelitten haben, diesen Publikationsdruck, den es auch gibt, immer mehr Forschung zu machen, auch irgendwie nicht nachkommen konnten. Beziehungsweise das Gefühl hatten, nicht so gut akademische Arbeit machen zu können, wie sie es wollen.
Vielleicht kann ich zwei berühmte Beispiele erzählen, die mir dazu gerade einfallen. Wir stellen ja immer so auch berühmte Menschen vor aus der Wissenschaftswelt. Und zum Beispiel war die Frau von Albert Einstein, Mileva Maric heißt die, die war eine ganz krasse Wissenschaftlerin auch. Und die war sogar die viel bessere zum Beispiel Mathematikerin als Albert Einstein selber. Und sie hat sich aber am Ende dann ganz viel um das gemeinsame Kind gekümmert, was auch noch eine Beeinträchtigung hatte, also dass super viel Arbeit zu Hause war. Und sie hat das sehr alleine gemacht. Und ja, er ist halt, wir wissen, heute kennen wir ihn und ihren Namen kennen sehr viele nicht. Und man fragt sich auch bis heute, welche Rolle hat sie eigentlich auch so im Schatten gespielt? Was hat sie vielleicht für ihn ausgerechnet oder so? Ne? Welche Formel ist vielleicht eigentlich aus ihrem Kopf? Und was wäre da noch rausgekommen, wenn sie die Kapazität gehabt hätte? Und ein anderes Positivbeispiel ist von einer Frau, die da sehr berühmt geworden ist, Marie Curie. Denn die hat das auch nur geschafft, weil sie einen Mann hatte, der, ich glaube, er hieß Louis Curie. Und die waren auch so ein Wissenschaftlerpärchen und er hat sie total supported in diesem, ich möchte, dass du weiterforschen kannst. Und ich finde es schon sehr heftig zu sehen, zu welchen unterschiedlichen Karrieren das dann führen kann.
Voll, und daran anschließend auch mit dieser Care-Arbeitsverteilung. Wir haben in der Umfrage auch ganz viel Freitextfelder gehabt, dass Personen berichten konnten.
Oh, das ist spannend. Kannst du da auch was raus?
Genau, und da haben wir so einen Erfahrungsbericht, natürlich alles anonym, ne? In der sie sagt, also hier, mein Mann und ich teilen uns die Betreuung der Kinder so gut es geht hinein. Er trägt auch die volle Last, wenn ich auf Konferenzen fahre. Aber das Systemproblem lässt sich nicht privat gänzlich beziehungsweise nachhaltig auffangen. Also diese Person hat anscheinend schon viel Unterstützung, aber sie sagt auch, erst mit der Pandemie habe ich verstanden, wie wenig Kinder im akademischen Betrieb vorgesehen sind.
Ja.
Weil, ne, zurückzukommen zu diesem Publikationsdruck, dieses klassische Phänomen von WissenschaftlerInnen stehen heutzutage sehr stark unter dem Druck, viel zu publizieren, um gut bewertet zu werden. Ne? Quantität wird teilweise über Qualität gesetzt.
Vielleicht müssen wir das auch mal einmal erklären, wofür diese Publikationen wichtig sind. Das ist jetzt nicht nur just for fun, sondern davon hängt dann ab.
Genau. Ja, Einstellungsverfahren, Karrieren. Es gibt diesen H-Index, H-Index auch genannt, wenn ihr mal auf Google Scholar unterwegs seid, ist immer rechts neben den WissenschaftlerInnen, es wird dann immer der H-Index angegeben. Und dieser H-Index berechnet sich auch über die Anzahl der Publikationen in einem bestimmten Zeitraum.
Also das ist wirklich eine Zahl für eine Person.
Ja, genau. Und es gibt da voll Positivbeispiele auch schon. Ne, an Universitäten wie in den Niederlanden gibt es Beispiele, die gesagt haben, hey, wir wollen nicht mehr nur danach bewerten, wie Menschen irgendwie publizieren, sondern auch auf andere Dinge gucken. Aber es ist immer noch der...
Also das, aber das ist ja krass. Man arbeitet quasi seine ganze Karriere lang an so einem Score.
Ja.
Man würde ja von außen denken, wenn ich forschende Person bin, ist mein Ziel irgendwie... ein krasses Rätsel zu lösen oder irgendwie ein großes Problem, halt sowas zu entdecken. Voll. Aber in der Realität ist es eigentlich viel mehr, ich muss gucken, dass ich einen guten Score habe, damit mein Job gesichert ist.
Ja, ja, und damit ich später dann auch zum Beispiel, wenn Professoren an Universitäten eingestellt werden, geht es auch wieder darum, okay, ne, was wurde wo publiziert auch, da geht es dann auch um die Attraktivität der Journals.
Es reicht nicht nur irgendwo, sondern muss dann schon...
Und ich kann aus Nähkästchen noch plaudern, also im Nature zu veröffentlichen, ist auf jeden Fall das gute Vitamin B. Wenn dich jemand kennt, der jemanden kennt, dann wird dein Paper da eher angenommen als in anderen. Also so war es auf jeden Fall bei einem Fall, den ich mitbekommen habe. So. Und dann spielt dann ganz viel Netzwerk eine Rolle und dann, ja, so kommst du halt zu deinem Score am Ende. Ja. Und zu dieser Publikationsdruck, um das vielleicht nochmal zu betonen, ich glaube, das war das Schockierendste in dieser ganzen Umfrage für mich. Ich weiß noch, wie ich den, ne, man hat die Zahlen und ich habe dann einen Plot draus generiert. Ich habe die Umfrage damals ausgewertet. Und dann war dieser Balken vor mir und ich bin echt, ich weiß noch, ich habe eine Freundin angerufen, direkt als ich das gesehen habe. 90% sagen, sie leiden unter publish and or peerish, ne? Also entweder du publizierst oder du fliegst halt irgendwie raus. Und es ist wirklich ein großes, großes Problem. Also international auch, das ist jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, ne? Weil Wissenschaft ist, funktioniert international, aber das ist ein Druck, unter dem viele, viele WissenschaftlerInnen leiden. Ja. Auf jeden Fall.
Und vielleicht kannst du noch mal erklären, publizieren, wie funktioniert das? Also das ist ja auch nicht so einfach, so wie ich vielleicht einen Artikel schreibe und den irgendwo drucken lassen würde, kann den halt in dieses Journal nicht jeder kriegen, ne?
Ja, ja. Also ne, man macht erst Forschung und dann macht man erst einen Entwurf.
Ja.
Und dann kommt aber ganz viel Feedback und Review-Prozesse und dann reicht man das ein.
Die ja auch gut sind, wo andere Forschende deine Arbeit angucken und gucken, ist das jetzt wirklich was für dieses, was die Welt wissen sollte oder nicht?
Exakt, und da werden auch Fehler verbessert, also total top. Da ist natürlich aber auch das Netzwerk ein bisschen Thema, also ne, wenn du irgendwie gute Leute da sitzen hast, die dich oder schon öfter mit denen zusammengearbeitet hast.
Also das Netzwerk bedeutet ja diese Reviewer, die deinen Artikel lesen, sind andere Forschende aus dem Feld. Genau. Und das wird immer anonym dann zugeteilt, glaube ich, wer es lesen muss.
Richtig.
Aber es ist ja natürlich schon relativ wahrscheinlich, dass man das, was man da liest, dass man den Autor, die Autorin kennt.
Ja, genau. Und dann kommt man genau in diese Review-Prozesse und dann wird man irgendwann angenommen oder eben auch nicht. Und es ist aber alles Arbeit, das muss man sich vorstellen, die halt nebenher läuft, neben der Forschung und neben Fördergeldanträgen schreiben, neben allen anderen Sachen, die noch jongliert werden müssen. Und wenn es bei einem Journal nicht klappt, kann man es natürlich auch bei anderen Journals probieren. Aber ich habe ja gerade auch schon gesagt, es gibt Journals, die haben höheres Ansehen als andere Journals und darauf kommt es dann am Ende auch drauf an. Voll, ja.
Ich musste bei dem Film Sally jetzt auch sehr an Katherine Johnson denken. Das war eine schwarze Frau, die bei der NASA auch gearbeitet hat und die da Berechnungen angestellt hat. Vielleicht kennt ihr die aus dem Film Hidden Figures, also auch eine sehr versteckte Frau leider, die da berechnet hat, wie eigentlich die Flugbahn sein müsste von den Raketen. Also gerechnet mit ihrem Kopf, also nicht so wie heute mit Computer, sondern sie hat es per Hand und an der Tafel ausgerechnet. Und damals gab es bei der NASA ganz viele, wirklich meistens schwarze Frauen, die da auch so eine Rolle hatten als Human Computer, so hießen die, also die die Computerarbeit gemacht haben, weil es noch keine Computer gab. Und die waren natürlich total versteckt, aber haben diese wichtigen Aufgaben da erledigt. Der erste Astronaut damals hat auch gesagt, Als es dann einen Computer gab, hat er gefragt, kann vielleicht das, ich glaube, er hat gesagt, kann das Girl nochmal danach rechnen, weil er ihr mehr vertraut hat als dem ersten Computer dann. Also spricht für ihre Kompetenz, aber trotzdem waren sie halt so versteckt. Und das ist ja was, was heute schon auch noch immer so ist, dass wenn du eine nicht weiße Person bist, es dann auch noch schwerer hast in der Forschung.
Voll. Also wenn man sich als Wissenschaftssystem in Deutschland hat auf jeden Fall, würde ich sagen, Rassismusproblem. Und das ist auf jeden Fall sichtbar. Und es ist letztes Jahr ist eine Umfrage rausgekommen oder eine Studie mit dem Namen Wer bleibt? Eine Pilotstudie zu Karrierewegen von schwarzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern of Color in der Migrations-, Integrations- und Rassismusforschung. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Letztes Jahr gab es dazu eine Studie. Und die Interviews zeigen, das, was wir gerade auch schon besprochen haben mit diesen Netzwerken und sowas, dass die Karriere von nicht weißen WissenschaftlerInnen extrem von dem sozialen Umfeld abhängt. Werden sie gefördert? Ne? Unterstützende Kontakte, Vorgesetzte, die dabei helfen, diese Karriere aufzubauen. Und die eigenen Leistungen rücken von nicht weißen Menschen, also von nicht weißen Frauen oder Menschen in der Wissenschaft, in den Hintergrund. Und ich muss auch sagen, ich habe auch in diesem akademischen System als nicht weiße Person am Anfang auch total, also ich war schon auch verunsichert von diesem akademischen Umfeld und so Thema Stipendien zum Beispiel. Sehr viele Leute, die sehr intelligent waren, hatten Stipendien. Und ich dachte immer, wieso soll ich denn jetzt ein Stipendium bekommen? Und habe mich da total unter meinen eigenen Scheffel gestellt, ne? Und habe mich irgendwie, wurde auch nie für Stipendien vorgeschlagen. So.
Und, weil das wäre ja schon was dir dann im System total Sicherheit geben würde wahrscheinlich. Ne?
Absolut, absolut. Ne? Und also das ist genau immer noch ein krasses Thema. Und um nochmal auf diese Studie zurückzukommen, was ich ganz, ganz heftig fand, ist, dass die Befragten dieser Studie berichten, dass die Objektivität ihrer Forschung, weil sie ja betroffen sind teilweise, ne, von Rassismus und, ne, auch Integrations- oder Migrationsgeschichte haben, dass die Objektivität in Frage gestellt wird und dass sie häufig als parteiisch eingeschätzt werden und dass diese Forschung von diesen Frauen abgewertet wird am Ende.
Von anderen aus dem Team.
Genau, oder von anderen WissenschaftlerInnen in der Bubble.
Aber schon von Leuten aus dem System jetzt, nicht genau. Von der Öffentlichkeit.
Nee, aus dem System, genau. Und ich muss auch sagen, so wenn ich privat in mein Umfeld gucke, zum Beispiel, wenn Frauen zu neurodivergenten Themen forschen, wird da auch immer so eine gewisse Betroffenheit untergejubelt. Ah ja. Ja, du bist ja auch auf, ne, neurodivergent, jetzt willst du dazu forschen, dann bist du ja auch ein bisschen betroffen, dann, ne? Also musst du auch auf deine Objektivität gucken. Als ob betroffene Personen, die aufgrund ihrer Autobiografie sich damit auseinandersetzen möchten, nicht weniger objektive oder quantitative Forschung dazu machen. Und vielleicht, oder meine Meinung ist, wir brauchen genau diese Menschen, die diese Forschung machen in diesem System, die betroffen sind, so, ne? Und da will ich an der Stelle auch, ich bin ein sehr großer Fan, immer nicht nur über meine Arbeit und über mich zu sprechen, ganz viel Shoutouts geben. Und zwar einmal, ich habe auch ein Buch dabei von Tara Tanita Truderung. Sie hat das Buch geschrieben, Resist Academia, Strategien des Widerstandes für Studierende mit Rassismuserfahrungen an deutschen Hochschulen. Und sie schreibt auch ganz viel über Rassismuserfahrungen, die sie erlebt hat, aber die sie auch in ihrem Umfeld mitbekommen hat und wie man sich auch dagegen wehren kann. Und die macht da ganz tolle Arbeit an der Uni Köln. Und ich will an der Stelle auch an Ayla Satilmis an der Uni Bremen verweisen, die selber ganz viel Dekolonisierungsarbeit macht in diesem System, Workshops zur Sensibilisierung, was haben wir für Bücher in unseren Büchereien etc. Und ich denke, was wir sehen gerade, ist ein Prozess in der deutschen Wissenschaftslandschaft. Man kann aber nicht von der Hand weisen, dass aufgrund der extremen Hierarchisierung, die wir in Deutschland haben, die ProfessorInnen sind die Könige, dass wir da trotzdem immer noch viel Arbeit vor uns haben. Nicht nur im Bereich Rassismus, sondern auch, um nochmal vielleicht auf einen anderen Themenaspekt nochmal zu sprechen zu kommen, der mir sehr am Herzen liegt, Machtmissbrauch. Und das ist, genau. Ist
ein, wie meinst du das dann genau in der Wissenschaftsszene? Wie spürt man den da?
Genau, also Machtmissbrauch vielleicht ganz kurz. Ne, was bedeutet Machtmissbrauch? Machtmissbrauch bedeutet, dass eine bestimmte Position ausgenutzt wird zum Beispiel, ah ja, ich bin dann Erstautor auf dem Paper, weil ich bin ja auch hier der Professor und du hast ja jetzt auch da nur die Bachelorarbeit geschrieben. Mhm. Oder
und das macht ja schon oft dann einen Unterschied, wenn das, sage ich mal, nicht wissenschaftlich zitiert wird, sondern dann vielleicht von Menschen in der Öffentlichkeit, von Journalistinnen wie mir vielleicht.
Exakt.
Weil man dann vielleicht nur noch oft den Erstautor wirklich kontaktiert für ein Interview oder auch nennt in der Quelle, wenn man verkürzen muss.
Und das ist natürlich jetzt so, ich sage jetzt mal, der softe Machtmissbrauch. Und wenn wir über Machtmissbrauch sprechen, dann sprechen wir auch über das Thema sexualisierte Gewalt, Übergriffigkeit. Mhm. Also wirklich Themen, die ich auch sehr schwer finde auch. Und in unserer Umfrage, die ich vorhin schon anmoderiert hatte, haben insgesamt fast 60% eher oder sehr zugestimmt, dass sie Machtmissbrauch ausgesetzt sind. Und bei weiblichen Personen oder bei nicht-binären Personen waren es 15% mehr sogar noch im Vergleich zu den männlichen KollegInnen. Und es gibt eine internationale UNICEF-Umfrage von 2022 und da auch, also bin ich in Tränen ausgebrochen an dem Abend, an dem ich, ne, ich habe mich darauf vorbereitet, als ich das ausgesucht hatte. Zwei Drittel aller StudentInnen und MitarbeiterInnen an Universitäten erleben geschlechterbezogene Gewalt. Ja. Und man muss sich das mal überlegen, dass das, wie viele Menschen oder wie viele Frauen davon betroffen sind. Und ich kenne auch, ich habe auch sexualisierte Gewalt erlebt, nicht direkt im Uni-Kontext, aber auch gegenüber eines Professors, der mich versucht hat zu küssen. Ich kenne Menschen, die traumatisierende Erfahrungen in diesem System gemacht haben, weil sie weiblich sind und weil ProfessorInnen in Deutschland eine extreme Macht haben und weil wir ganz viele patriarchale Denkmuster und Hierarchien im deutschen Wissenschaftssystem haben. Und es gibt viel zu viele Fälle, über die nicht gesprochen wird, aus Schutz, Ruf von Universitäten, Ruf von ProfessorInnen etc. etc. Und es ist kürzlich eine Dokumentation rausgekommen von der Deutschen Welle, angeschrien, gemobbt, gedemütigt, Machtmissbrauch an Max-Planck-Instituten in dem Fall. Und diese 20 Minuten lang kann man sich total gerne mal angucken. Und das Schockierende war für mich gar nicht diese Umfrage, diese Reportage, sondern die Kommentare auf YouTube darunter. Oh. Da waren Kommentare mit 1.500 Daumen hoch. Wenn Sie schon mal das deutsche Wissenschaftssystem von innen gesehen haben, das ist nichts Neues für mich. Die ProfessorInnen sind wie Könige. Das habe ich aus dieser Kommentarspalte, diese Formulierungen, die sich dann irgendwie da genau aufführen. Die einfach Macht haben, dann in dieser Position unkündbar sind etc. Und wenn man sich diese Kommentarspalte anschaut, dann weiß eigentlich jeder, der dieses System von innen kennt, wie es läuft. Mhm. Und das Krasse ist halt, dass Frauen und auch ErstakademikerInnen und Menschen mit Migrationshintergrund besonders betroffen sind von Machtmissbrauch.
Weil ja dann auch, nachdem wir all deine Zahlen jetzt gehört haben, relativ unwahrscheinlich ist, dass die jemals in dieser mächtigen Position sein werden.
Exakt. Mhm. Und das natürlich dann auch keine Machtumkehr ist. Und an der Stelle möchte ich auch verweisen auf Jana Lasser, die Sprecherin von Max Planck, PhD, also Promotionsnetzwerk war und das Netzwerk gegen Machtmissbrauch mitgegründet hat, das eine Anlaufstelle ist für betroffene Personen, sich dort zu melden, wenn man Machtmissbrauch erfahren hat, rechtliche Hilfe sich zu suchen, etc., etc. Und also diese Arbeit, unfassbar wichtig und ein ganz unterrepräsentiertes Thema. Ich erinnere mich auch daran, mich haben auch Leute von den Öffentlich-Rechtlichen auch mal angeschrieben über den Verein, weil die jetzt auch erst Dokumentation machen über Machtmissbrauch. Also es ist jetzt erst ein Thema, was in den breiten Medien ankommt, darüber zu sprechen. Aber so diese Traumata, die man bei betroffenen Personen vorfindet, sind nicht wieder gut zu machen, aber es wird sehr, sehr wenig drüber gesprochen. Und ich glaube, wir haben vorhin drüber geredet, PhD oder Promotion zur Professur, ganz viel dazwischen. Es ist nicht nur die Arbeitsbedingungen, es sind nicht nur, dass Frauen Kinder möchten und die Care-Arbeit dann machen, das kann man nämlich auch anders organisieren, es ist auch das System, in dem sich Frauen nicht so wohlfühlen können wie weiße Männer und das ist Fakt und ich merke auch, dass ich da auch immer emotional werde, weil auch viel mit Betroffenen auch schon gesprochen,
Das ist gut, da ist zumindest die Wut können wir nehmen, um damit was zu machen.
Von Trauer zu Wut zu Widerstand.
Die Wut ist gut an der Stelle. Es gibt ja auch so ganz viele Geschichten. Ich muss an Rosalind Franklin denken, die DNA entdeckt hat. Also für uns alle voll die krasse Entdeckung. Aber ihr Name war jahrelang nicht bekannt. Also in unseren, ich glaube sogar in meinem Biobuch auch, standen zwei Namen von männlichen Forschern, die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Wir merken uns Rosalind. Und ja, also wirklich bis in die jetzige Zeit wurde da quasi ihre Entdeckung geklaut. Ja. Und das ist sowas, wo man dann sagen kann, okay, ganz am Ende haben sich dann Leute diese Entdeckung genommen. Aber viel wichtiger ist ja zu erzählen, was passiert, dass es vielleicht gar nicht zu so einer Entdeckung kommt.
Ja.
Und das sind die Gründe, die du jetzt genannt hast.
Ja, total, ja. Total. Mhm. Cool, sehr mal durchatmen nach diesem Bummer auch.
Durchatmen, aber weil es ja jetzt schon ein bisschen persönlich geworden ist. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du eigentlich auch ja mit ganz großen Ambitionen gestartet bist.
Ganz groß.
Brauchst du noch einen Schluck Wasser? Nein. In die Wissenschaftswelt und in dein Forschungsleben. Und du hattest ja selber auch total die Version von dir als Forscherin. Erzähl mal.
Ja, ich habe Physik studiert.
Ja.
Und ich dachte immer, wenn mich früher Leute gefragt, also ein Kind, ne, kann sich vorstellen, so Kira, 14 Jahre alt oder so, ein Steppke.
Cool, da hast du gesagt.
Ich werde einen Nobelpreis gewinnen, habe ich gesagt. Ich werde irgendwann mal einen Nobelpreis haben. Und dann ist mir aufgefallen, auf dem Weg irgendwann, Nobelpreis kriegt man nur, wenn man so Experimente macht. Und da war für mich schon klar, nee, das wird wahrscheinlich
Wobei, nix. In der Physik macht man auch Experimente.
Ja, aber das nicht so, da muss man so genau, also da muss man so physisch im Labor genau Dinge bearbeiten. Ich war immer so der Mensch, der im Computer saß und so Theoriearbeit gemacht hat, ganz viel, so Modelle gebaut hat und sowas.
Nicht die, die den Laser da erforscht. Genau. Okay.
Ja, und dann habe ich ja noch Philosophie dazu gemacht und ich war voll, Physik und Philosophie, und da gibt es ganz viele Überschneidungen. Ich war richtig ambitioniert und ich wollte das immer machen.
Ich sehe dich aber jetzt im Ethikrat. Ja. Da haben wir mal jemanden interviewt, der war genau die Kombi, Physiker und Philosoph.
Ja, das wäre cool. Nee, und dann habe ich irgendwann gemerkt, Wissenschaftlerin zu werden bedeutet auch ganz schön viel sich aufbürden und ne, arbeitsbedingungsmäßig, konkurrenzdruckmäßig.
Also das war das erste Gefühl, was dann kam, als du in dem System gearbeitet hast, obwohl du vorher so motiviert warst.
Ja, also ich war am Max-Planck-Institut, habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben bei Viola Priesemann damals. Und die haben damals ganz viel zu Corona geforscht. Und
ich würde jetzt erstmal denken, da floss dann irgendwie auch Geld, da gab es so ein bisschen Tempo eigentlich drin, ne? War doch dann gar nicht so schlecht.
Genau, da war Tempo drin. Ich glaube, Tempo drin beschreibt es sehr gut, weil plötzlich die Öffentlichkeit ja auch dann da viel Aufmerksamkeit drauf hatte. Und ich habe wirklich erster Hand in dieser Arbeitsgruppe mitbekommen, wie die Leute komplett überarbeitet waren. Oder teilweise komplett überarbeitet waren. Ne? So mein Bachelorarbeitsbetreuer damals hatte dann so sein Kind immer dann so manchmal auf dem Schoß, wenn er mit mir so gezoomt. Aber ich habe ja nur eine Bachelorarbeit geschrieben, das war für den jetzt nicht so mega kompliziert. Und da habe ich das, glaube ich, schon so ein bisschen mitbekommen und habe aber mich dann im Laufe damit dann mehr auseinandergesetzt, auch mit vielen anderen Frauen, die Physik studiert haben, und überhaupt unterhalten, hey, wollen wir das eigentlich Wissenschaftlerin werden? Man informiert sich und dann ziemlich schnell bewusst geworden, ich bin ein sehr freudiger Mensch. Ich habe immer sehr viel Energie und ich liebe zu leben. Ja. Und ich war so, 30 Jahre lang, ne, wenn wir über das Wissenschafts-, also 30 Jahre mich an so ein System zu verkaufen, mich kaputt zu arbeiten, um dann
den Nobelpreis zu bekommen.
Genau, aber um vielleicht Professorin zu werden. Vielleicht. Und ne, das ist ja auch, was viele Leute im System auch sagen, du committest dich, Postdoc, in diese Postdoc-Phase zu gehen, dann 12 Jahre das zu machen. Und dann hast du aber nicht
diese 12 Jahre bist du dann Postdoc?
Ja, also das ist das Maximum in Deutschland. Was
okay.
Du machst, ne? Gibt irgendwie so diese,
das sind schon ein paar Jahre.
Also es gibt so verschiedene Regelungen und du kannst aber nur eine bestimmte Zeit in dieser Spanne sein und dann musst du irgendwann unbefristet sein. Also du hast in Deutschland schon, da tickt die Uhr. Und wenn du dann nicht unbefristet bist,
dann bist du wieder raus?
Ja, dann kannst du dich nicht mehr befristet anstellen lassen. Genau, dann musst du halt dir was anderes suchen. Und dann denkt sich die Wirtschaft so, ist ja super toll, dass sie jetzt zu Quarks geforscht haben. Ja. Aber wir suchen hier jetzt eigentlich eher Leute, die so schon mal mit Menschen oder die Arbeitserfahrung hatten. Und dann bist du da so mit irgendwie, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40. Und dann weißt du, das ist es mir, glaube ich, nicht so ganz wert. Und man muss fairerweise auch dazu sagen, persönlicher Note, PhysikerInnen und PhilosophInnen haben die Nase auch immer ganz da oben und denken immer, sie hätten alle die und das ist auch ein ganz
wildes Klima.
Vielleicht,
weil die alle einen Nobelpreis bekommen wollen.
Ja, vielleicht, ja. Voll. Dann habe ich mich dann dazu entschieden, das nicht zu machen und habe mich bewusst dazu entschieden, Management und Data Science zu machen und zu sagen, ich werde nicht in diesem System arbeiten und habe dann den Verein gegründet. Und jetzt sitze ich hier. Ja, aber und rede darüber, wie schwierig es ist für Frauen.
Trauerst du diesem Traum denn noch hinterher?
Ich traue ein bisschen dahinterher, dass ich nicht Philosophie studiert habe in meinem Master und dass ich mich gebeugt habe, etwas zu studieren, womit ich später gut Geld verdienen kann.
Aber es hat mit Daten zu tun. Ich würde mal denken, das ist näher an der Physik.
Ja, genau, es ist näher an der Physik, aber ich glaube, so Philosophie hätte mir ein bisschen mehr Spaß gemacht. Aber das ist auch okay. Es ist auch okay. Ich glaube, ich finde meinen Weg so ein bisschen damit, ja.
Ja. Was sind denn so Dinge, wo du sagen würdest, die hätten es besser gemacht für dich? Also so, das hättest du gebraucht, damit du geblieben wärst. Ja. Weil das geht ja vielleicht ganz vielen so.
Und vielleicht gehe ich ja irgendwann nochmal zurück, wenn mir jemand eine unbefristete Stelle anbietet.
Was müsste kommen?
Aha. Falls jemand eine unbefristete Stelle hat.
Das wäre schon mal was,
genau,
eine unbefristete Stelle.
Ich glaube, das kann man ganz gut aufzählen. Unbefristete Stellen.
Ja.
Im Mittelbau viele, schaut auch da an die GEW, die da unermüdlich seit Jahrzehnten dafür kämpft, immer wieder, die auch ganz viel Beratung im politischen Kontext und sowas da macht.
Was meinst du mit Mittelbau?
Im Mittelbau sind Menschen, die weder ProfessorInnen und irgendwie Forschende sind, sondern die so, man sagt manchmal auch so, Wissenschaftsmanagement machen. So, die so im mit ne, die,
dafür
die Universitäten
sorgen, dass die Wissenschaft stattfindet.
Ja, genau. Und zum Beispiel Ayla, von der ich vorhin gesprochen habe, die hat auch einen Lehrauftrag an der Uni und ist da auch unbefristet angestellt, weil sie eben auch viel Dekolonialisierungsarbeit macht, ist aber keine Professorin in dem Sinne, sie darf aber lehren und macht eben auch in der Uni ganz viel Arbeit. Und das, würde ich sagen, ist so eine klassische Mittelbaustelle.
Gut.
Genau.
Ja.
Genau. Und dann nachhaltige Führungsstile, Coaching in dem Bereich. Nicht jeder, der Professor wird, wollte auch vielleicht Leader oder Führungskraft sein. Da Shoutout an SciLead, die da ganz viel tolle Arbeit zu machen zu nachhaltiger Führung auch im Wissenschaftssystem. Ich will es den ProfessorInnen auch nicht übel nehmen. Ne? Die haben vielleicht ganz viel Forschung hinter sich, aber jetzt noch nicht so viel Coaching bekommen wie, hey, ich habe irgendwie ein Team unter mir. Was brauchen die eigentlich?
Und es ist ja auch einfach innerhalb des akademischen Weges, ist das natürlich auch das einzige Ziel, wenn du dich selber absichern willst, oder?
Ja.
Das heißt, auch wenn ich vielleicht gar nicht vorhab, so Teamleiterin zu sein, wenn ich weiterhin forschen möchte, muss ich dann Professorin werden. Kann man das so sagen?
Kann man, glaube ich, so sagen, dass man sagt, okay, wenn du im System bleiben möchtest, ist dann schon dein endgültiges Ziel, Professorin zu sein, ja.
Also werden das vielleicht manche auch nur, um ihren eigenen Job zu sichern?
Ja, im Tenure-Check. Wenn sie keine unbefristete Stelle im sogenannten Mittelbau bekommen, die man auch erkämpfen kann. Also ich kenne Fälle, da wurden in Universitäten dann gesagt, ich erkämpfe mir das jetzt, ich bin schon so lange hier, ich möchte eine unbefristete Stelle. Aber das passiert in den seltensten Fällen, weil das Wissenschaftssystem in Deutschland da eben sehr genau hierarchisch funktioniert. Und ich glaube dann, was wir gerade schon gesagt haben, Aufarbeitung und Vorgehen gegen Machtmissbrauch, ne? Anlaufstellen. Strukturell da reinzugehen, institutionell, patriarchale Strukturen wirklich zu hinterfragen, nicht nur auf dem Papier irgendwelche Dinge zu machen, sondern wirklich reinzugehen. Täter, ich benutze jetzt ganz bewusst das Wort Täter, auch aus diesem System. Also ich will nicht, dass die dann gekündigt, aber dass die benannt werden, dass Leute Bescheid wissen, dass man irgendwie, ne, wenn man auch als vielleicht betroffene Person auch von Sexualisierung nicht unbedingt dann bei diesem Professor promovieren möchte.
Ah ja.
Also es sind so Kleinigkeiten und da nochmal, ne, der Verweis ans Netzwerk gegen Machtmissbrauch. Und dann haben wir schon über Publikationsdruck geredet. Ich fände es mega cool, wenn Wissenschaft danach bewertet werden würde, nach der Qualität, nach wie viele Vorträge mache ich, wo gehe ich auf Konferenzen, wie gut führe ich meine Leute, bin ich ein gutes Teammitglied, kann ich gut auch so im Team arbeiten, weil sowas auch mehr in Einstellungen berücksichtigt werden würde.
Dass man vielleicht in vielfältigen Sachen Punkte sammeln kann.
Ja,
ne?
genau.
Nicht
genau,
nur
genau.
In wer kann am schnellsten schreiben.
Ja, Wissenschaftskommunikation, super wichtig, ne? Haben wir während der Corona-Pandemie.
Ich hätte aber auch ein bisschen Angst, dass dann vielleicht, wenn du sagst, wer macht am meisten Vorträge, dass dann halt die Leute, die am lautesten sind, halt den guten Score kriegen.
Das hat alles immer seine Vor- und Nachteile, aber zumindest es nicht nur an so Qualität haben. Ja. Und wir haben ja vorhin schon über das Pilotmodell geredet, das macht die Universität Utrecht und die hat diesen Impact-Faktor total fallen gelassen. Und die sind Teil dieses Programms, dieses Open Science-Programms und die machen das so, genau, als erste Universität.
Die machen ihren eigenen Score. quasi.
Genau. Die machen so ein bisschen ihren eigenen, haben da so, das kann man auch nachlesen, was die dann bewerten. Aha. Und das ist tatsächlich, also wir haben das damals vom Verein auch, wir machen viel Aufklärungsarbeit auf Instagram gepostet und das war dieser Post. Mhm. Da haben sich so viele Leute drüber gefreut und so viele Leute wussten das auch gar nicht, dass es dieses Pilotmodell gibt. Und ich glaube, da gibt es schon eine Nachfrage danach, Dinge anders zu machen, als wir es jetzt klassisch gemacht haben. Und ich glaube, dann hat man vielleicht auch forschende Köpfe mehr im System, die diverse Perspektiven haben, die uns auch.
Das ist ja wiederum für uns alle gut, weil dann auch andere Probleme gesehen werden.
Exakt, genau, ja. Genau, total. Ne? Klassisches Beispiel: Diskriminierung in AI oder künstliche Intelligenz. So kannst du nicht wissen, wenn du als weiße Frau dann immer oder als weiße Person die ganze Zeit da forschst und plötzlich dann der Algorithmus dich als schwarze Person nicht erkennt und dir das aber halt erst auffällt, wenn du es gemacht hast.
Oder bei dem Sally-Film, dass dann die erste Frau jetzt hier im All, wie viele Tampons muss die eigentlich mit hochnehmen? So praktische Fragen, die dann vielleicht vorher gar nicht aufkommen.
Ja, total. Also da gibt es tausende Beispiele, warum.
Die auch völlig falsch beantwortet wurde übrigens. Also,
echt?
Ja, sie musste da korrigieren. Aber
Nach oben, ja, wahrscheinlich.
Nee, nach unten.
Nach unten?
Erstaunlicherweise, ja. Ach Gottchen. Es wird ein bisschen übertrieben. Also einfach auch eine völlig falsche Vorstellung. Ja.
Scheiße. Ja, genau. Also ich glaube, das sind so die Sachen, ne?
Ja.
Und ich glaube, dann hätte ich auch total, dann würde ich auch einen Förderantrag schreiben. Da hätte ich irgendwie auch kein Problem mit. Dann würde ich mich auch da hinsetzen, würde aber hätte ich auch ein bisschen Biss, ich habe auch ein bisschen Ehrgeiz. Das wäre schon mal gut. Aber da müssten sich schon mal viele, viele Stellen oder an vielen Stellschrauben nochmal gedreht werden. Und ich glaube, gerade so beim Thema Machtmissbrauch gibt es die auch voll. Man kann da reingehen. Man kann da echt was ändern, wenn der Wille auch da ist. Und Shoutout an alle Gleichstellungsbeauftragten an allen Hochschulen, die auch ganz viel Arbeit da machen und ganz viel Beratung, auch Betroffenenarbeit. Mhm. Genau. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle.
Es gab ja auch so eine riesige Welle, wo Leute sich gemeldet haben zu solchen Themen. Das ist schon ein paar Jahre her mit diesem Ich bin Hanna.
Ja, ja, ja.
Was auch so eine Welle ausgelöst hat. Ja. Kannst du sagen, wer Hanna war und um welches Thema es da ging? Ich glaube, das Stichwort fiel eben schon mal, ne, mit dem Zeitvertragsgesetz.
Genau. Es ging um, also Hanna war, es gab einen ganz tollen Film vom Ministerium für Bildung und Forschung, wo Hanna eine Wissenschaftlerin war, die dann, genau, wo dann irgendwie so gesagt wurde, ne, irgendwie Tüdelüt, Hanna ist ein Wissenschaftssystem und irgendwann fiel so dieser Begriff, ja, damit das Wissenschaftssystem dann nicht verstopft und damit auch Leute irgendwie nachrücken können, hat Hanna halt eine bestimmte Zeit, laut dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz.
Ach, das war so ein Erklärfilm für dieses Gesetz.
Es war ein Erklärfilm für dieses Gesetz und dann wurde gesagt, naja, und damit es ja auch neue Inspirationen und neue Ideen gibt und so, muss ja auch immer, brauchen wir befristete Stellen und wir müssen ja immer durchtauschen.
Müssen Leute gehen.
Genau, Leute müssen gehen, Teams müssen sich wechseln und stellt euch vor, wir hätten nur noch unbefristete Stellen, dann wären ja immer nur die gleichen Leute und würden immer nur die gleiche Forschung. Das wäre ja schlimm, weil dann würden sich Teams ja besser absprechen können und Forschung könnte nachhaltiger gemacht werden. Naja, und dann wurde gesagt, das Wissenschaftssystem verstopft. Wenn quasi diese
Hanna nicht geht.
Genau, wenn Hanna nicht geht oder wenn die Stellen nicht befristet sind.
Das ist ein reales Gesetz, was es ja auch bis heute gibt. Ne?
Genau. Vielleicht was auch reformiert werden soll. Die alte Regierung oder die Regierung vor den Neuwahlen wollte das machen, war da auch ziemlich ambitioniert und es gab ganz viele Gespräche und dann wurde viel kritisiert und so.
Jetzt ist es wieder nicht mehr ganz oben auf der Tagesordnung.
Ja, genau.
Aber wir halten noch mal kurz fest, neue Regelung in Planung, aber aktuell ist es noch so,
es sind 12 Jahre und ich glaube, es ist so, weil man kann eine gewisse Zeit in der Promotion sein und dann hat man nochmal 12 Jahre irgendwie so danach und es gibt dann irgendwie so 12 plus 4 oder sowas, aber es sind nicht so viele Jahre. Also
du weißt quasi immer, dass du nicht sicher bist.
Genau, ja.
Das ist gesetzlich geregelt.
Ja. Und cool. Es ist super witzig, weil internationale Studierende zum Beispiel haben ja nicht so viel Zeit in Deutschland gesammelt. Das heißt, die haben einen krassen Vorteil, wenn die hierher kommen, weil die Uhr bei denen erst zu ticken anfängt, sobald die hier arbeiten. Und wenn die davor schon 10 Jahre irgendwo anders gearbeitet haben, leiden die nicht so sehr unter Wissenschaftszeitvertragsgesetz wie deutsche WissenschaftlerInnen.
Boah. Ja. Aber das beschreibt es ja vielleicht, da tickt eine Uhr.
Genau.
Das ist ja schon gruselig, wenn du das von Anfang an weißt.
Absolut. Und dann, um auf diesen Ich-bin-Hanna-Hashtag zu kommen, dieses Erklärvideo hat versucht zu rechtfertigen, warum es dieses Gesetz gibt.
Ja.
Und dann gab es halt einen riesengroßen Aufschrei.
Und alle haben gesagt, ja cool,
ich bin Hannah
und ich Hannah verstopfe. Zu sein ist nicht schön.
Genau. Mhm. Und ich verstopfe anscheinend das Wissenschaftssystem und deshalb brauchen wir nur noch befristete Stellen. Und es wird halt komplett aus, oder es wurde in diesem Video komplett ausgeblendet, Perspektiven zu haben, eine gewisse Sicherheit, ne? So, und es wurde da so dargestellt, als würde Wissen am besten produziert werden, wenn möglichst viele Leute durchgewechselt werden, damit nicht immer die gleichen Gedanken irgendwo sind. Was, wenn zum Beispiel wir Experimente angucken, die einen komplexen Aufbau haben, total sinnlos ist. Da gibt's auch O-Töne in unserer Umfrage, die dann gesagt haben, ja, dann habe ich den eingearbeitet, dann war der halt befristet und dann ist der wieder, und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Und das verschwendet ja auch Zeit, Gelder, Ressourcen, unsere Steuergelder. Ganz schön, viel.
Wir atmen mal durch und ansonsten kann ich vielleicht noch eine positive Geschichte erzählen.
Super gerne.
Denn ihr habt ja schon gehört, wir kriegen immer mal wieder Mails und Nachrichten, wo Leute uns auch ihre persönlichen Geschichten erzählen. Und ich habe am Anfang erzählt von Zweifel, die eine Person geteilt hat, dass es sich nicht lohnen würde, über Frauen zu sprechen, weil die gäbe es ja gar nicht in der Wissenschaft. Und dann freut es mich immer ganz besonders, wenn sich aber andere melden, vor allem, also viele Frauen und aber auch viele junge Frauen oder Kinder. Und eine ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, und zwar Levke. Levke ist 9 Jahre alt und ihre Mama hat uns geschrieben bei Instagram. Ich glaube, Levke hat noch kein Instagram. Und die hören immer zu zweit. Und ich glaube, ihre Mama strickt dann. Und Levke ist scheinbar ein ganz wissbegieriges Kind. Und ihre Mutter hat gesagt, oh mein Gott, zum Glück erzählt ihr jetzt jede Woche eine Geschichte, weil ich kann diesen Wissensdurst gar nicht stillen. Und alleine zu wissen, dass Levke da sitzt jeden Samstag und so mitfiebert, finde ich total schön. Und das Krasse ist, Levke liebt die Geschichten von starken Frauen, von Wissenschaftlerinnen am meisten. Und sie hat uns ein Bild geschickt, wo sie töpfern war, irgendwie so eine Ferien-Freizeitaktion und alle haben so Fliegenpilze oder so getöpfert. Und Levke hat eine Büste getöpfert von Marie Curie. Und Marie Curie ist wirklich wohl ihre Superheldin. Und ich finde das so schön zu wissen, da sind irgendwie junge Mädchen draus oder einfach junge Menschen, die fühlen sich dann auch von diesen Geschichten inspiriert, dass in ihrem Leben zu machen und bestärkt. Und das ist nicht nur dann irgendeine Studie, wo man vielleicht eine Zahl hat, sondern da sind echte Menschen, in denen das was bewegt. So.
Voll. Und ich glaube, ich kann auch noch mal anschließend sagen, ich habe vorhin schon Viola erwähnt, ganz tolle Forscherin auch. Und die hat damals auch explizit, es waren nur 2 Frauen in dieser Forschungsgruppe, ich als Bachelorstudentin und Viola. Und dann das Backoffice war auch noch eine Frau, ansonsten war der Rest Männer. Aha. Und Viola hat damals zu mir gesagt, wenn man es probiert und ins Wissenschaftssystem gehen will und es wirklich möchte, dann klappt es auch schon irgendwie. Und ich glaube, das, was ich genau am Ende nochmal sagen will, macht es, probiert es. Und ich glaube, ich habe für mich privat persönlich beschlossen, ich will nicht, dass es schon irgendwie geht. Ich will, wenn man Wissenschaftlerin werden möchte, dass man gesunde und rechtlich abgesicherte, also ganz normale Arbeitsbedingungen, wie in anderen Berufen rechnen kann, damit wir gesunde Forschung machen können, die die Welt braucht. Also ich glaube, wir brauchen diese Forschung und wir brauchen diverse Perspektiven im Wissenschaftssystem. Und vielleicht ist ja auch meine letzte Rechnung mit diesem akademischen System noch nicht gemacht worden. Man weiß es nicht. Aber so total. Und ich glaube, so Kinder und Mädchen und Frauen generell dazu zu motivieren, es zu machen und es zu versuchen, ist das Schönste, was man machen kann.
Also ich glaube, es lohnt sich, solche Geschichten zu dokumentieren und sie weiter zu erzählen, weil das andere inspiriert und dann vielleicht verhindert, dass sie in ihren Visionen gestoppt werden.
Ja,
und das wünschen wir uns nicht.
Nein, weil wir brauchen diese Perspektiven und wir werden sie auch noch ändern.
Genau.
Also die Bedingungen. Ja.
Hoffentlich. Deswegen ist auf jeden Fall weiterhin bei uns jeder Samstag ein Science-Samstag. Und nächste Woche gibt es dann auch wieder eine neue Geschichte aus der Wissenschaft. Danke, dass du mein Gast warst, Kira.
Danke,
Marie. Und dass ihr hier wart.